Ich grüße euch sehr herzlich zum Gottesdienst von hier meine Predigt. Über Philipp Mickenbecker haben wir vorhin was gesehen. Es gibt so Personen, denen nimmt man wirklich ab, dass das, was sie sagen, dass sie das auch wirklich glauben. Man spürt irgendwie, dass sie nichts vorspielen, sondern dass sie es ehrlich meinen. Bis vor kurzem hatte ich noch nichts von Philipp Mickenbecker gehört. Als er vor 3 Wochen gestorben ist, waren allerdings meine Stories auf WhatsApp, auf Instagram und sogar auf diversen Nachrichtenseiten, habe ich es gelesen, über seinen Tod waren die Anteilsbekundungen wirklich überall, zumindest in meinem Umfeld, wo ich war, zu lesen. Er hat mit der Art und Weise, wie er mit seiner Krebserkrankung umgegangen ist, und wie er seinen Glauben da in dieser Erkrankung letztlich gefunden hat und wie er da mit seinem Glauben durch diese schwierige Zeit durchgegangen ist, da hat er offensichtlich so eine Ausstrahlungskraft entwickelt, dass sein Tod weite Kreise gezogen hat. Und dabei ist er nicht immer nur idealisiert mit dieser Erkrankung umgegangen. Ich habe mir verschiedene Videos angeschaut und es gibt Videos, in denen er wirklich zu Tode verzweifelt ist, wo er wirklich hadert, wo er mit Gott hadert, wo er mit seiner Diagnose hadert, wo er Zusagen von Gott geglaubt hat, die sich nicht erfüllt haben, wie er sich damit abfinden musste, dass er jetzt wirklich sterben wird. Aber in all diesen Dingen ist er offen geblieben, ist er echt geblieben. Und das hat ein Zeugnis ergeben, das echte Kraft hatte. Diese Echtheit, die inspiriert und sie ahmt auch zu Nachahmung an. Also sie inspiriert zu Nachahmung. In seinem Freundeskreis, direkt in seinem Umfeld, sind einige in diesem Prozess mit ihm auch zum Glauben gekommen. Und ein guter Freund hat sich in der Nacht, nachdem er gestorben war, noch taufen lassen, weil er den Glauben, den er die letzten Monate in Philipp gesehen hat, für sich einfach erkannt hatte und es in der Taufe festmachen wollte. Glaubwürdigkeit, Echtheit, Authentizität. Was ist das? Glaubwürdigkeit ist nichts, das man sich aneignen kann. Keine Fähigkeit. Es ist nicht wie Tennis spielen, Musikinstrument lernen. Es ist nichts, was du selber machen kannst. Sondern Glaubwürdigkeit per Definition ist etwas, das wird dir von anderen zugeschrieben. Du alleine entscheidest, ob du eine Person als glaubwürdig anerkennst oder ob du sie als unglaubwürdig siehst. Jesus hat mal sinngemäß gesagt, nicht an ihren Worten, sondern an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Und es fasst das Dilemma der Glaubwürdigkeit eigentlich recht gut zusammen. Es geht um eine Übereinstimmung von dem, was wir sagen, von dem, was wir nach außen zeigen und zu dem, wie wir handeln, zu dem, was wirklich in uns existiert. Die Predigtvorbereitungen für heute sind mir ziemlich schwer gefallen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil das Thema Glaubwürdigkeit ist ein widerborstiges Thema. Und das Thema Glaubwürdigkeit, das betrifft uns ganz unmittelbar. Jeder, der sich mit diesem Thema beschäftigt, der muss sich zuallererst mit seiner eigenen Glaubwürdigkeit beschäftigen. Bin ich eigentlich echt? Bin ich derjenige, der ich vorgebe zu sein? Denn eins ist klar, jeder von uns hat Ansprüche an sein eigenes Leben. Jeder von uns hat ein Bild, ein idealisiertes Bild manchmal, das er von sich selber hat. Ich habe uns da mal was mitgebracht. Man könnte es Selbstwert nennen, aber ich nenne es mal lieber das idealisierte Selbstbild. Ich möchte gern ein idealer Vater sein. Ich möchte immer geduldig sein mit meinen Kindern, immer liebevoll mit ihnen umgehen. Ich will ein aufmerksamer Ehemann sein. Ich will ein guter Jugendreferent sein, der vorbildlich lebt. Ich will ein guter Christ sein, ein idealer Christ eigentlich. Und das ist gar nicht so einfach, sich selber auch zu stellen und zu merken, ist gar nicht so einfach. Man baut seinen Selbstwert ja auf verschiedene Säulen, sein Selbstbild, ja. Ich glaube, es fängt erstmal an mit einer Selbstakzeptanz, eine positive Einstellung zu sich selber. Ich mag mich. Ist gar nicht so einfach, aber darauf kann man schon ziemlich viel bauen, wenn man sich selber leiden kann, sage ich mal. Aber was auch wichtig ist, dass man zu was dazugehört, dass man ein soziales Netz hat, dass man eingebunden ist in positive soziale Beziehungen und sich zugehörig fühlen kann zu einer Gruppe. Ich habe eine Familie, ich habe eine Gemeinde, ich habe einen Freundeskreis, der ist mir wichtig, für die bin ich wichtig, da gehöre ich dazu und da kann ich auch ein Stück weit so sein, wie ich bin. Es ist auch wichtig, dass man Selbstvertrauen hat in die eigenen Fähigkeiten. Ich kann etwas. Dass man eine positive Einstellung findet zu seinen Fähigkeiten, zu seinen Leistungen und es auch einübt und feststellt, ja, mir ist hier was gelungen, ich habe Gaben, ich kann was leisten und das baut den Selbstwert schon auch auf. Und ein vierter Punkt ist die soziale Kompetenz. Ich komme an bei einer Person. Ich kann mit Menschen umgehen. Ich kann Nähe und Distanz regulieren. Ich kann eine Beziehung aufbauen. Ich kann das definieren. Ich habe da Kontrolle und habe da eine Kompetenz, eine Fähigkeit, bei Menschen auch wirklich eine Verbindung herzustellen. Das Ich und das Du. Und darauf bauen wir dann oft unser idealisiertes Selbst, weil wir denken, das können wir. Oder wenn wir uns wünschen, das können wir. Aber wenn wir dann unser Leben wirklich anschauen, stellen wir fest, das ist gar nicht so einfach, dieses Gebilde hier zum Stehen zu bringen, weil, wenn wir es genau anschauen, stellen wir fest, nee, mein Selbstvertrauen ist gar nicht so unkaputtbar, sage ich mal, ja. Oder ich lebe hier in einem Streit mit Leuten, mit einer einzelnen Person, die kriege ich nicht aufgelöst, weil ich nicht über meinen Schatten springen kann oder weil eine andere Person einfach nicht möchte. Das ist echt schwierig. Und man merkt hier, das ideale Selbstbild und die Wirklichkeit stimmt nur begrenzt miteinander überein. Es gibt immer wieder Lücken. Und die Kernfrage von heute ist, zum Thema Glaubwürdigkeit, wie gehe ich damit um, wenn ich feststelle, dass ich solche Lücken habe in meinem Leben? Der Philipp Mickenbecker, den hat es von den Socken gehauen, als er das erste Mal seine Krebsdiagnose bekommen hat. Der hat damals noch nicht an Gott geglaubt. Der ist zwar in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber es hat sein ganzes Selbst in Frage gestellt. Mit 23 Jahren gehst du nicht davon aus, oder mit damals 18 Jahren ungefähr, gehst du nicht davon aus, dass du jetzt bald sterben wirst. Du hast andere Pläne für dein Leben. Dein ideales Selbstwert hat noch einen langen Plan. Du willst heiraten, du willst vielleicht Kinder haben. Da gibt es viele Dinge, die du noch vorhast in deinem Leben. Und wenn du so die Diagnose kriegst, dann zieht dir das erstmal den Boden unter den Füßen weg. Und ich glaube, das ist auch ganz normal. Und jeder, der da einfach nur so drüber hinweg geht, ich glaube, der lügt sich selber in die Tasche. Jesus war immer in Auseinandersetzung mit verschiedensten Leuten. Und so ein bisschen seine Lieblingsfeinde, das waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Die Pharisäer, die werden ja oft im Neuen Testament als so Buhmänner benutzt, weil sich Jesus sehr gerne mit ihnen gestritten hat, beziehungsweise weil sie sehr großen Anstoß an ihm selber genommen haben. Jesus war ziemlich populär. Bis dahin waren sie die Platzhirsche, sie waren die Schriftgelehrten, sie legten die Tora aus. Und da kam Jesus daher. Dabei haben sie es so ernst gemeint mit ihrem Glauben. Die wollten wirklich gute Juden sein. Sie wollten dem Gesetz gegenüber treu sein und dennoch kamen sie mit Jesus immer wieder in Konflikt. Warum? Einer der Gründe, weil sie Ideale hatten, die sie selbst nicht halten konnten. Und weil sie Ideale einforderten, die sie selbst nicht leben konnten. Jesus nannte sie regelmäßig Heuchler. Er sagt in der Bergpredigt, eure, also nicht zu den Pharisäern, sondern zu den Zuhörern, eure Gerechtigkeit muss besser sein als die von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und dann geht er verschiedene Beispiele durch. Lesen wir alle in der Bergpredigt in Matthäus 6. Wenn ihr betet, dann macht es nicht so wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagoge und an die Straßenecke stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Türe und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, der wird dich belohnen. Ich wundere mich manchmal schon, wie wortreich manche Leute beten können. Zum Teil bewundere ich das, aber ich merke irgendwie, also ich bin eigentlich nach wenigen Minuten fertig. Ich habe eigentlich alles gesagt. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch gerade das langanhaltende Gebet nicht unbedingt ein Zeichen von irgendeinem Heuchlertum sein kann, sondern ein Ausdruck von einer bestimmten Frömmigkeitsform, dass es vollkommen authentisch sein kann. Aber bei den Pharisäern war es offensichtlich nicht so. Sie haben übertrieben in ihrer Frömmigkeit. Um damit zu versuchen, ihre Leistung, ich kann was, vor Menschen zu stützen. Um ihr ideales Selbstbild, diese Illusion aufrechtzuerhalten. Aber sie haben auch ein Stück von ihrer Glaubwürdigkeit dabei geopfert. Und ich denke, jeder von uns wird es kennen, wenn er in eine Gemeinschaft reinkommt, egal ob es eine fromme Gemeinschaft ist oder ob es ein Team von Arbeitskollegen ist, vielleicht wenn jemand eine Firma wechselt oder die Abteilung wechselt, man wird ziemlich schnell merken, was so die ungeschriebenen Regeln sind, die in dieser Gruppe so existieren. Und da liegt die Versuchung nahe, dass man sich anpasst, um nicht aufzufallen, dass man sich anpasst, um gut durchzukommen. Oder dass man zum Beispiel seine Leistung besser darstellt vor den Arbeitskollegen, als sie eigentlich ist, um damit vor den Leuten was vorzugeben, wo man entweder selber glaubt oder wo man zumindest meint, vor den anderen glaubhaft zu machen. Und es sind manchmal auch nur Kleinigkeiten, sodass man ein bisschen stützen muss. Das können aber auch ziemlich grobe Sachen sein. Jesus geht weiter und redet vom Geben. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, dann lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in der Synagoge und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du den Armen gibst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Wir sehen also immer eine Differenz zwischen dem öffentlichen Tun, das die Menschen sehen, und dem verdeckten Tun, das Gott aber durchaus sieht. Die Pharisäer, die kamen im Volk nicht so gut an. Sie waren bekannt für ihre Strenge und bekannt dafür, dass sie die Regeln, also sie gepocht haben, dass diese Regeln auch eingehalten werden. Und deswegen waren sie nicht so beliebt. Das ist so ein bisschen wie die Polizei, die auf die Maskenpflicht hinweist in der Fußgängerzone. Die wird es am Montag abgeschafft. Aber man macht sich damit nicht unbedingt beliebt, wenn man darauf hinweist, dass es Regeln gibt und dass man sich an die halten sollte. Und die haben dann einen Trick angewandt, die Pharisäer. Die haben nämlich versucht, was zu kompensieren. Ihre mangelnde Popularität, ihr nicht so gutes Ankommen bei den Leuten haben sie dadurch kompensiert, dass sie Gutes getan haben, dass sie gespendet haben. Und sie haben sichergestellt, dass es auch alle gesehen haben. Im Marketing heißt es, oder tue Gutes und rede davon. Ja? Also eine Firma, die versucht, ihr Image aufzupolieren, die sponsert dann irgendeine gute Sache und in jeder Werbung überall gesponsert von Bitburger, Alkohol ist super, irgendwie so. Ja? Also ihr könnt euch vorstellen, ja? Also man versucht zu kompensieren, um sein ideales Selbstbild irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber es ist nicht echt. Jesus durchschaut die Motivation, klar. Und er macht deutlich, dass die Pharisäer nur helfen, um bei den Menschen gut anzukommen. Ihnen geht es gar nicht um die Armen. Die Spenden waren ein Mittel zum Zweck, ihr eigenes Image aufzupolieren. Aber es hatte nichts mit gutem Charakter zu tun. Wer über sich selbst nachdenkt, wird wahrscheinlich am besten wissen, wo er das selber tut. Wo er versucht, etwas zu kompensieren, um bei Leuten gut anzukommen. Jesus geht weiter und jetzt redet er übers Fasten. Er sagt, wenn ihr fastet, dann setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du fastest, dann pflege dein Haar, wasche dir dein Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Manchmal sind es die scheinbar unauffälligen Anspielungen, die uns vielleicht weiterhelfen, zu verstehen, was Jesus eigentlich gemeint hat. Zum Beispiel diese Angewohnheit, die Pharisäer und die Schriftgelehrten als Heuchler zu bezeichnen. Wenn er sagt, wenn er fastet, dann setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler, dann klingt es zwar harmlos, aber für die Hörer von damals war das alles andere als harmlos. Und die Pharisäer haben das genau gespürt, was Jesus damit impliziert hat. Denn das griechische Wort, das wir mit Heuchler in unserer deutschen Bibel haben, ist Hypokritei. Und das ist ein Wort, das in der Theaterwelt Schauspieler heißt. Und mit der Leidensmiene ist auch kein Zufall, dass Jesus das so sagt. Ja? Setzt keine Leidensmiene auf. Auf der Folie sehen wir es. Hier sehen wir dann ein griechisches, antikes Theater. Und die Schauspieler von damals, die hatten Masken, die sie bei ihrem Schauspiel aufgezogen haben. Jeder kannte diese Theater, die waren überall. In jeder größeren Stadt wurden die aufgebaut. Und es war wie die Netflix-Serie, so hat man das neueste Theaterstück sich damals reingezogen, hat sich darüber unterhalten. Und die Schauspieler haben eine Rolle gespielt. Und sie haben dafür Masken angezogen. Und jeder wusste, wenn er Heuchler gehört hat, wenn er das Hypokritei gesehen hat, dann hatte er automatisch gedacht an den Schauspieler vom Theater. Der hat eine Maske, die trägt er vor sich her, aber dahinter ist eine ganz andere Person. Er hat ihnen unterstellt, dass sie völlig falsches Spiel machen. Sie spielen nur eine Rolle. Die sind gar nicht fromm, die sind gar nicht gut. Und das hat sie natürlich zu Weißglut getrieben. Wie ist es heute? Hier geht es ja noch, ja. Da tut man ein bisschen übertreiben, da tut man ein bisschen kompensieren. Aber es gibt auch Dinge, die werfen uns unser Leben so richtig über den Haufen. Gerade wenn wir in eine Krise kommen, ja, dann kommt ein Druck auf uns drauf oder irgendwas wirft uns richtig über den Haufen. Ja? Also zum Beispiel mit Corona, mit dem Lockdown. Ja? Du hattest einen Freundeskreis und auf einmal kannst du dich mit denen gar nicht mehr treffen. Oder du dachtest, du bist wichtig für diese Leute, aber die haben sich anderthalb Jahre nicht gemeldet. Ja? Das wirft dich um. Das wirft einen Teil von deinem idealisierten Selbstbild um, weil du dachtest, hey, ich komme doch gut an, ich gehöre doch dazu. Und jetzt? War das alles fake? Jetzt ist die Frage, wie du damit umgehst. Was das für dich bedeutet. Du kannst es versuchen, irgendwie zu kompensieren. Vielleicht kriegst du es irgendwie nochmal aufgerichtet, ja. Aber wenn du echt sein willst, dann musst du auch akzeptieren, dass das eine Verletzung war. Du kannst aber auch so tun, als ob gar nichts wäre. Du kannst versuchen, da irgendwie mit einer Maske vorzugehen. Ich hoffe, sie hält jetzt. Und kannst sie vorschieben. Jemanden vorgeben zu sein. Und die Glaubwürdigkeit ist dahin, aber das Gesicht ist gewahrt. Vor den Menschen kommst du damit vielleicht durch. Gott durchschaut es. Und es muss im Übrigen muss es keine fröhliche Maske sein. Das könnte auch eine traurige Maske sein. Man kann auch Erschöpfung beispielsweise als eine Art Statussymbol nehmen. Guck mal, wie beschäftigt ich bin. Guckt mal, wie viel ich in meinem Terminkalender habe, wie viele Projekte, wie viele To-Dos, wie viele E-Mails ich jeden Tag abarbeiten muss, wie wichtig ich bin. Ja, das kann auch eine Maske sein, die man vor sich her trägt, um ein idealisiertes Selbstbild vor anderen zu halten, vielleicht auch vor sich selber zu halten, das aber gar nicht der Wahrheit widerspricht, beziehungsweise das du nur machst, um gut anzukommen, um ein Image von dir aufrechtzuerhalten. Das Problem bei all diesen Ansätzen ist, dass man versucht, vor Menschen was darzustellen, was man in Wirklichkeit gar nicht ist. Und man ist unglaubwürdig, weil man sich vor Menschen besser oder anders, manchmal auch schlechter darstellen will, als man ist. Und das führt halt nicht wirklich zum Ziel. Das kann so ein bisschen ein Fixpunkt sein, aber die Glaubwürdigkeit verlierst du auf jeden Fall. Weil Gott durchschaut die Masche sowieso, hat er gesagt. Der Vater sieht im Geheimen, wenn du betest. Der Vater sieht, wenn du den Almosen auch geheim gibst. Er sieht es und er sieht auch diese Masche. Und Jesus hat ein massives Problem mit so einer Masche. Er möchte nicht, dass du vorgibst, jemand zu sein, der du nicht bist. Er möchte nicht, dass du so tust, als ob du ideal wärst. Gott verabscheut es an den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Und im Übrigen kommen Menschen dieser Sache auf Dauer meistens doch auch auf die Spur. Wir haben einen Instinkt für Glaubwürdigkeit. Wenn wir auf Dauer immer nur heiße Luft von jemandem hören, wenn wir immer nur Worte hören und die werden nicht durch Taten auch wirklich, wie nennt man das, gehalten, also wenn die Taten nicht folgen zu den Worten, dann merken wir das auf Dauer. Und wir schenken einer Person irgendwann mal keinen Glauben mehr. Ich kannte mal eine Person, die war lange nicht in der Stadt gewesen, kam nach 2 Jahren wieder, muss wohl gestohlen haben und ist dann vor der Polizei abgehauen, damit die irgendwie da die Spur verwischt kriegen, ja. Und kam dann wieder, wollte ganz groß hier neu anfangen in der Stadt. Ja, ich arbeite jetzt hier beim Freibad und so weiter. Ja, kommst vorbei und so. Und bin ich mal eine Woche später tatsächlich am Freibad vorbeigegangen, habe ich festgestellt, niemand von diesen Kollegen hatte diesen Namen niemals gehört. Die Person war da niemals. Die hat das nur vorgegeben. Es war ein Lügengebäude, das diese Person aufgebaut hat, um vor Menschen was zu sein. Aber beim genaueren Hinsehen ist in sich zu kollabiert. Ich finde es sehr schade, wenn das Menschen machen. Wenn die Menschen meinen, das machen zu müssen. Denn Gott meint nicht, dass wir das machen müssen. Wir sollten stattdessen zugeben, dass wir diese Ideale, die wir haben voreinander oder die Ideale, die wir vielleicht auch vor uns selber haben, nicht immer erfüllen. Als Christ bin ich nicht perfekt. Ich habe Schwächen, ich bin widersprüchlich, ich kriege manche Sachen nicht auf die Reihe. Es ist manchmal wirkungsvoller, das zuzugeben und glaubwürdig zu bleiben, als jemanden so zu tun, als ob wir jemanden seien, der wir nicht sind. Vielleicht dazu noch eine kurze Geschichte. Meine Frau und ich, wir waren ja länger in den USA und ich kann mich noch gut erinnern an ein Gespräch, das wir hatten, so und das war schon vor einigen Jahren, über die Sticker am Auto, diese Fischsticker. Ja? Manche von euch haben die wahrscheinlich im Auto. Und ich hatte immer so ein Auto, für mich hat das irgendwie dazugehört. Ja? Und ein Christ, das war so ein richtiger ernster Christ, ja, der hat gesagt, nee, ich mache keinen Sticker auf mein Auto, keinen so einen Fischsticker. Weil meine Fahrweise ist nicht immer christlich. Der hat gemerkt, dass ihn seine Fahrweise unglaubwürdig macht. Das Problem war aber, zugegebenerweise, es war schon auch seine Fahrweise, aber es war eben nicht nur seine Fahrweise, sondern auch den Anspruch, den er hatte an sein eigenes Selbst. Er dachte nämlich, nur wenn ich meine Emotionen, mein Fahrstil komplett im Griff habe, dann bin ich ein echter Christ. Dann bin ich ein echtes Zeugnis. Er hat den idealen Christen als Anspruch und solange er der war, wollte er lieber gar kein Zeuge sein. Er wollte nicht, dass irgendjemand mitkriegt, dass er überhaupt Christ ist, weil sonst dachte er, dass die Leute schlecht von Christus denken. Aber als Christen sind wir immer wieder angewiesen auf Vergebung. Gott muss uns immer wieder korrigieren. Er muss unserem Idealbild widersprechen. Und nur wer als Christ auch die Schwäche in sein eigenes Bild nach außen integriert, der bleibt glaubwürdig. Ideal und real sind zwei verschiedene Sachen. Wir können Ziele haben, aber wenn wir die Ziele vor das Reale schieben, werden wir unglaubwürdig. Einer der befreiendsten Sätze der Bergpredigt findet sich ganz am Anfang in den Seligpreisungen. Glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Wir müssen vor Gott nichts darstellen. Wir müssen nicht so tun, als ob. Wir sollten uns auf ein anderes Fundament verlassen, mit dem wir alle diese Dinge unterfüttern. Ja? Es ist völlig normal, dass wir bei Leuten ankommen wollen, dass wir eine Selbstkompetenz brauchen, soziale Kompetenz, dass wir ein soziales Netz brauchen, dass wir uns selbst mögen. Das brauchen wir und es ist okay, danach zu streben, weil sonst unser Selbstwert wirklich baden geht, aber wir müssen auch wissen, dass unser Gebäude manchmal Scheps ist und dass es auch okay ist, wenn es manchmal ein bisschen schief ist. Wir dürfen Chefs sein. Wir dürfen zu Gott kommen und immer wieder wissen, dass er uns vergibt. Wir dürfen Verletzlichkeit zugeben, auch voreinander. Und es ist so wichtig, dass wir das auch tun. Dass wir nicht voreinander so tun, als ob. Der Philipp Mickenbecker, der war trotz seiner Unzulänglichkeit und trotz seiner Widersprüche ein Zeugnis für Gott. Aber wenn die Leute erkennen können, dass wir auch mit Herausforderungen zu kämpfen haben, wenn die Leute erkennen, dass wir trotz unserer Herausforderungen an Gott festhalten, dann werden wir glaubhaft. Dann werden wir glaubwürdig und unser Zeugnis wird glaubwürdig. Denn es ist ein Zeugnis, mit dem man sich identifizieren kann. Ich kann mich nicht mit einem Ideal wirklich identifizieren. Ich kann mich nur mit einer Realität wirklich identifizieren. Ich wünsche uns den Mut, dass wir diese Gerechtigkeit vor Gott wirklich akzeptieren. Dass wir wissen, wir sind arm vor Gott. Wir sind nicht perfekt vor Gott. Und das ist okay so. Denn Gott nimmt uns an. Er ist unser Vater im Himmel und kein Pharisäer mit einer Peitsche. Und das macht mir Mut, ehrlich zu sein vor euch, vor Gott und vor den Menschen. Amen.